Hallo Welt! Unser Thema der Woche: Spaß und Egoismus Teil 2 mit Jochen Gebauer. Nunmehr präsentieren wir euch den heiß erwarteten Vortrag, den Jochen Gebauer im November letzten Jahres in Kassel gehalten hat. Dabei spricht er über die inhärenten Probleme der Spielkritik und über den prävalenten Egoismus spielerischen Handelns. Das ist der Pixeldiskurs-Podcast, Episode 41 mit Tobias Klöß und Stefan Simond. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Menschen, Leben, Tanzen, Welt. Oh, eh, oh, 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 eh, oh.
Wir trampen nach Alaska.
Fruchtalarm, ich liebe es. Irgendwann erfrischt es jeden.
Ist das jetzt eigentlich GEMA-geschützt oder steigern wir damit die Chance von Jan Böhmermann auf einen Echo, der nämlich aktuell in den Amazon-Top-Lists auf Platz 1 ist?
Ich weiß es nicht, das wird GEMA-geschützt sein, ja. Das ist ja, irgendwie ZDF-Produktion.
Ja, aber kann uns ein Affe verklagen?
Das nicht, aber die GEMA schon. Du kennst ja auch, es verklagt dich ja dann auch nicht der Künstler, sondern die GEMA.
Im Auftrag eines Affens.
Richtig, genau. Da musst du an den Affen dann, musst du dann eine Strafe bezahlen.
Weißt du, was ich aber richtig lustig fänden würde, wenn das tatsächlich so wäre? Also, Menschen, Leben, Tanzen, Welt. Sind die Begriffe Menschen, Leben, Tanzen, Welt jetzt geschützt und ich darf die nicht mehr benutzen?
Du darfst jetzt keinen dieser Begriffe mehr benutzen. Du musst jetzt die Begriffe aus deinem Repertoire streichen. Tanzen, sich rhythmisch bewegen. So zum Beispiel. Hier draußen ist gerade Ostermarkt und ich hoffe, dass man nicht irgendwie großartig das Marktgeschrei hört.
Ja, da draußen sind relativ viele Menschen, die tanzen so ein bisschen um die Märkte herum, weil es ist ihr Leben und da draußen ist die Welt. Ha! Siehst du mal, das wäre jetzt viel spannender, ob ich es schaffe, jeweils diese vier Begriffe jeweils in einen Satz zu packen, sodass auch unser Podcast abgeht wie ein Schlager.
Bevor wir uns darüber Gedanken machen, erzähl mir doch erstmal, wie deine Spielewoche so war.
Ich habe meiner Freundin dabei zugeguckt, wie sie in Assassin's Creed Loot gelootet hat.
Das klingt super spannend.
Ja, ansonsten war ich zu Hause und da kann ich ja nicht spielen. Aber eine spannende Information, die sie mir nämlich dabei mitgeteilt hat, ist, dass man in Assassin's Creed Syndicate 5 Stunden allein damit verbringen kann, alle Kisten zu öffnen.
5 Stunden insgesamt. Wenn du von Kiste zu Kiste läufst, also auch die Laufwege dazwischen,
ja,
oder?
Ich kam nach Hause und meinte so, was machst du da? Und dann meinte sie, ja, ich mach gerade Offscreen, weil sie ist ja Let's Playerin und sie kann halt momentan nicht Let's Playen, weil sie halt krank ist und deswegen hat sie sich halt überlegt, was kann ich in der Zeit machen, sodass, wenn ich wiederkomme, dass ich meinen ZuschauerInnen irgendwas Cooles präsentieren kann. Da hat sie halt gesagt, hey, komm, dann kann ich doch offscreen halt mal irgendwie die ganzen Kisten looten. Und dann meinte ich so, seit wann machst du das? Und sie so, seit 5 Stunden. Das hat sie dann noch 1 Stunde weitergemacht und ich fand das aber spannend, weil sie dadurch ja quasi Zeit gemessen hat, ein Stück weit. Also natürlich hat sie auch vorher schon Kisten gelootet. Wie lange man eigentlich nur mit den Kisten beschäftigt sein kann in Assassin's Creed, was ja teilweise auch nötig ist, damit du halt neues Geld bekommst. Bekommst du teilweise ja auch über Aufträge, aber damit du in deinem Spielfortschritt schneller bist. Und im Gegensatz zu zum Beispiel Assassin's Creed Brotherhood gibt es ja nicht mehr so diese ausgeklügelte Mikroökonomie, wo du halt da wenigstens versuchen konntest, möglichst viel auch so ein bisschen so ein kleines mini-ökonomisches Spiel voranzutreiben, sodass du dann darüber relativ viel Geld bekommen hast. Also kriegst zwar auch irgendwie in deinem Zug, der da rumfährt, bekommst du ja Gelder automatisch zugewiesen, aber das dauert ja relativ viel länger. Dementsprechend ist halt natürlich das Mittel der Wahl, Kisten, die halt rumliegen, looten, da sind ja teilweise, glaube ich, auch Gegenstände drin, wenn ich mich nicht irre, oder jedenfalls Materialien. Und dann kommst du halt natürlich in dem eigentlichen Spiel auch schneller voran, weil du dann die besseren Sachen kaufen kannst. Dementsprechend ist die Kiste ja schon nicht so wie die Feder völlig rauszudenken. Und was sie halt auch noch gleichzeitig gemacht hat, vielleicht muss man das so ein bisschen abzählen, sind halt so diese ganzen gepressten Blumen und so weiter, die man finden kann, um dann am Ende...
Man kann gepresste Blumen
finden. Ja, du kannst gepresste Blumen finden, um dir dann, wenn du eine bestimmte Anzahl von diesen Blumen findest, bekommst du eine neue Farbe für dein Gewand.
Ach ja.
Und das ist aber ganz spannend, weil sie meinte, sie findet diese gepressten Blumen immer auf den Gräbern von Leuten, wo sie dann auch meinte, was hat denn das damit zu tun? Und sie hatte dann auch so ein kleines moralisches Moment, weil sie nämlich meinte, ich fühle mich dann so ein bisschen schlecht, diese Blumen da einzusammeln, weil vielleicht ist das ja eigentlich eine Blume, die da jemand abgelegt hat für den Verstorbenen. Und wir fragen uns halt mittlerweile, warum liegen denn diese gepressten Blumen halt die ganze Zeit auf den Gräbern rum? Ist es halt tatsächlich diese Assoziation von Grab und Blume oder steckt da noch mehr dahinter? Ich glaube, es steckt da nicht mehr dahinter.
Ein Gräber geflattert in Assassin's Creed.
Ja, natürlich, so macht man das doch.
Als kleiner Tipp, es gibt den Game Jam Curator, das ist Sebastian Stanke. Ich bin zufällig darauf gestoßen, auf den Facebook-Post von ihm. Das ist ein YouTube-Kanal. Und wir haben ja neulich mal über den Resist-Jam gesprochen, ne? Und es gibt ja immer diese Game-Jams, wo dann also viele kleine Spielchen entwickelt werden, die man sich alle zu Gemüte führen kann, aber das dauert eine ganze Weile, bis man das getan hat. Und dafür gibt es den Game-Jam-Curator. Der hat diesen YouTube-Kanal scheinbar schon seit einer ganzen Weile. Er gibt als YouTube-Kanal, gibt auch einen Tumblr-Blog dazu. Aber den YouTube-Kanal fand ich jetzt erstmal am zugänglichsten, weil er da lauter kleine Videos, so 2 bis 4 Minuten lange Videos hat zu irgendwelchen Game-Jam-Titeln und auch regelmäßig neue Videos hochlädt. Da kann man sich einfach so ein paar Titel anschauen. Und der YouTube-Kanal, wie gesagt, einfach in einem Wort Game Jam Curator.
Und da können dann Menschen hingehen und für Freude tanzen, weil sie diese ganzen tollen Spiele entdecken, die ihr Leben bereichern und damit ein Stück ihrer kleinen Welt werden. Nummer 2 habe ich jetzt schon geschafft. Mal gucken, wie oft ich das heute noch hinkriege. Wir können immer so einen Counter einblenden.
Ich habe ansonsten Horizon Zero Dawn viel gespielt. Bin da immer noch dabei, mache auch da Nebenquests und erkunde die mehr. Das ist so schön. Der Fotomodus, ne? Heute mal der Fotomodus. Ich will den Fotomodus loben. Der ist nicht nur, ist die Landschaft super schön und super eindrucksvoll, sondern der Fotomodus ist auch noch ausgesprochen potent. Reib nicht deine Nase am Mikrofon, das wollte ich dir gerade damit zu verstehen geben. Ansonsten hat man immer so ein Der Fotomodus ist super.
Ja, ich werde immer.
Du wirst neidisch dann so ein bisschen, ne?
Nee, ich werde nicht mal mehr neidisch. Ich werde mittlerweile auch tatsächlich einfach nur noch
traurig.
Ja, traurig. Am Anfang habe ich mich ja aufgeregt dazu. Wobei ich langsam auch schon in der Abschiedsphase bin. Ich bin schon mittlerweile bei dem Punkt von, ach komm, nee.
Willst du es nie spielen?
Ach, mittlerweile bin ich so, nee.
Es ist ziemlich cool. Lohnt sich.
Ja, du sprichst die ganze Zeit darüber und das ist so als hätte man einem die ganze Zeit so ein leckeres Eis unter die Nase gerieben und wenn man sich dann Jahre später dann das Eis leisten kann, dann ist es halt auch schon Eis von gestern.
Dann ist es geschmolzen.
Mal gucken, vielleicht.
Dann ist es geschmolzen.
Meine Vorfreude ist halt verflogen. Das Ding, was ich halt jetzt nur noch habe, ist halt so dieses, dass ich dann, das ist ja auch gut, dann nur noch das Spiel als solches genießen kann, aber so dieser Moment von, jetzt kommt's raus und bald kann ich das spielen und so weiter, ist halt nicht vorhanden. Also ich habe halt weder das Geld noch die Zeit dafür. Falls ihr draußen, ihr lieben Menschen, vielleicht mich Tobi, ein wenig zum Tanzen bringen wollt.
Spenden für Bedürftige.
Das wäre echt schön, weil dann wäre mein Leben wieder besser und meine Welt wieder heile. Vielleicht mag mir ja jemand anonym Horizon schenken.
Du bist ja auch nur ein Mensch.
Ja, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich kann nicht mal tanzen.
Schauen wir mal in die Presseschau, Tobi, wa?
Ja.
Die Pixel-Diskurs-Presseschau. Jede Woche lesen wir für euch das Internet, alle verfügbaren Publikationsmedien und eure privaten E-Mails. Tobi, sollen wir an der Persona 5-Geschichte noch ein bisschen dranbleiben von letzter Woche?
Ja, kannst du machen. Ich fand's eigentlich nicht so spannend.
Was?
Ja, ganz ehrlich, also was ist das denn überhaupt für eine Nummer? Also da irgendwelche Sachen zu Entschuldigung, ich habe mich auf mein Ladekabel gesetzt. So, das fand ich tatsächlich spannender. Ja, die haben halt irgendwie den Share-Button deaktiviert. Ist irgendwie teilweise nachvollziehbar, ist teilweise auch eine ziemlich blöde Aktion. Ende.
Okay, also Tobi sieht das Problem nicht, aber vielleicht ihr da draußen. Denn alle meine Meldungen, die ich jetzt habe, sind 2 oder 3, basieren auf Persona 5 und auf der Geschichte,
ja, dann, die sich darum entspinnt. Weise mich doch ein, großer Stefan.
Ich weise dich ein. Junger Padawan. Heißen die Padawan?
Ja, damit hast du es schon versaut.
Ja, heißt keine sie. Ahnung. Nummer 1. A Note on Persona 5 and Streaming vom Atlus PR Team. Es gibt eine Pressemeldung zum Release von Persona 5 und da ist unter anderem ein Ausdruck von Freude über die abgeschlossene Arbeit an Persona 5 drin, die Atlus zum Ausdruck bringt. Und das ist auch völlig legitim. Ist ja schön, dass sie sich freuen. Und sie wenden sich allerdings natürlich auch da dann direkt an Streamer und YouTuber mit dem Anliegen, Spoiler zu vermeiden. Streamer werden gebeten, nur bis zum Ingame-Tag des 7. Juli zu streamen. Ich glaube, das Spiel beginnt irgendwann im April. Du hast ja immer Ingame-Tage, die in Persona vergehen. Und ab dem 7. Juli, ist die, ich sage mal, eindringliche Empfehlung seitens Atlus, den Stream dann abzubrechen. Zitat. Bitte genau auf den Wortlaut hören. If you decide to stream past 7th, in Klammern, I highly recommend not doing this. You have been warned. You do so at the risk of being issued a content ID claim or worse, a channel strike / account suspension. Zitat Ende. Es folgen daraufhin noch weitere Anweisungen hinsichtlich also Videolänge und einigen weiteren Aspekten, sodass sie auch sagen, was man darf. You can post straight gameplay or have commentary. Das Problem an dieser Sache ist, dass Atlus also hier mit einem sehr bestimmenden Anspruch, ja, die Sache formuliert. I highly recommend not doing this. You have been warned. Es ist ja das Problem, das Verhältnis zwischen Let's Playern, YouTubern, Publishern, Streamern und Publishern ist ja noch nicht so richtig geklärt. Ja? Es ist immer noch eine Grauzone, in der man sich befindet. Irgendwie ist man ja auch, dann ist man ein bisschen aufeinander angewiesen, auf eine Kooperation. Und mir scheint dieser warnende Ton, diese Drohgebärde ausgesprochen ungerechtfertigt.
Ja, ich halte das auch für Quatsch.
Die Drohgebärde.
Nee, das kann sie ja schon machen, aber dann sollen sie doch zu Nintendo gehen oder.
Zu Nintendo gehen?
Ja, dann sollen sie doch komplett irgendwie direkt alle. Also, was ist das denn auch für eine Nummer? Das ist doch. Ja, ihr dürft Werbung dafür machen, beziehungsweise ihr dürft darüber sprechen und diesen Brotkrumen gestehen wir euch zu. Aber also, entweder sagen sie, das ist unser Werk, das sieht so und so aus und. Also das sagen sie auch ein Stück weit, das dürft ihr so und so nutzen. Aber das, also es geht aber auch darum, bei der Geschichte nicht darum, dass da jemand sagt, wir wollen den Spielern diese Erfahrung, wollen wir den nicht wegnehmen, sondern da geht es doch auch um Marktinteresse. Also das kann man doch auch irgendwie mal ganz klar adressieren. Und also, ganz ehrlich, dann streamt halt nicht über Persona 5. Es gibt so viele schöne andere Spiele, die man spielen kann. Und da, also das wäre meine eine Position. Und die andere Position wäre, dann macht das halt so. Dann können sie das halt so sagen und dann ist es so und können sie so entscheiden. Aber sympathisch finde ich das jetzt nicht so sehr nachvollziehbar. Aber ich will mich auch nicht drüber aufregen.
Für mich weist es halt auf ein tiefer liegendes Problem hin. Nämlich, dass wir keine richtige rechtliche Regelung haben, was sowas anbelangt. Ja, also was Streamen und Let's Playen und sowas anbelangt. Sodass es eigentlich so eine Art implizites Agreement, dass also Publisher dann keinen Content-ID-Strike gegen YouTuber vornehmen. Manchmal tun sie das. Ist mir bislang aber nur sehr selten passiert.
Aber das stimmt doch gar nicht. Wir haben Regelungen. Wir haben Regelungen zum geistigen Eigentum. Wir haben Regelungen zur Weitergabe von digitalen Medien und so weiter. Und dass die Eigentumsinhaber halt nicht klagen, ist dann halt so ein Agreement. Ja, aber die sind die Rechteinhaber und wenn diese entscheiden, bis zum siebten Tag dürfte das streamen oder was das jetzt war, dann ist das entsprechend des geltenden Rechts. Das, was du ja eher meinst, ist, es gibt keine Möglichkeit für die Streamer, die ja quasi einen eigenen Content generieren, zu sagen, so wie es das zum Beispiel in Amerika gibt, da gibt es das Fair Use Agreement. Oder ich weiß nicht, ob das ein Agreement ist, aber auf jeden Fall die Fair-Use-Regelung, dass du da zum Beispiel Teile von Filmen zeigen darfst und darüber sprechen darfst. Also wie das zum Beispiel eine Nostalgia Critic macht in solchen Videos, wo es aber auch immer mal wieder das Problem gibt, dass da die großen Firmen klagen. Sowas haben wir halt nicht. Aber an sich haben wir eine Regelung, die ist vielleicht zu überdenken, aber dass wir keine haben, das stimmt dir so nicht.
Ja, das Ding ist aber, Ja, du hast natürlich recht, es gibt diese Regelung, aber praktisch wird sie halt nicht so angewendet, dass mir jetzt, ansonsten gäbe es keine Let's Plays und keine Streamer, sondern die würden alle abgeschaltet quasi. Nein. Jetzt ist es aber nicht so der Fall, sondern die, ja klar, also diese ID-Strikes werden dann halt nicht verfolgt. Ja, es wird nicht geahndet sozusagen. Ja,
und damit.
Und das liegt aber daran, dass ja so ein Crossover da stattfindet zwischen einmal der Verbreitung von fremden Inhalten, ja, also dem, jetzt, wenn ich jetzt YouTuber bin, von dem Spielinhalt, auf der anderen Seite aber etwas überformt wird und etwas Neues daraus gemacht wird, sodass man sich auch durchaus darüber unterhalten könnte, inwiefern ist man da im Bereich von so Sachen wie jetzt Remix-Kultur und sowas. Und ich finde es sehr schwierig, dass es halt keine richtigen Regeln dafür gibt. Ja? Also dass es so ist, dass du quasi, okay, die Publisher, die haben im Grunde das Recht, das zu machen. Die haben auch das Recht, dich dann gegebenenfalls, also deinen Kanal einfach komplett totzustellen sozusagen. Also dir komplett den Saft abzudrehen. Und du bist sozusagen in der Situation, dass du darauf hoffen musst, auf deren Güte, dass sie das nicht tun.
Ja, oder du hast eine direkte Absprache mit ihnen, dann musst du aber Gronkh oder wer sonst so sein.
Vielleicht können wir mal auf die Reaktionen gucken, die Streamer darauf hatten, nämlich die Nummer 2. Twitch and YouTube Streamers slam Persona 5's Video Policy von Gita Jackson, Kotaku.com. Kannst du dir vorstellen, also die Reaktion von Streamern und Let's Playern fiel erwartbar negativ aus. Ja. Atlus ist zwar mithin dafür bekannt, dass sie auch eine rigide Politik, was das angeht, vertreten, gemeinsam mit Nintendo, aber es hat dann doch relativ schnell die Runde gemacht, dass auch kleinere Kanäle von Sperrungen ziemlich drastisch betroffen sind. Also so, dass hier beispielsweise auch ein YouTuber, dessen Namen ich mir jetzt nicht rausgeschrieben habe, davon erzählt, dass er über 6 Monate jetzt gesperrt ist. Ich denke also, es führt dazu, dass dann zahlreiche Let's Player und Streamer verzichten darauf, Persona 5 zu covern, so wie du auch sagst, oder sagen ihre Streams ab, die sie eigentlich schon hatten, weil es für die dann auch keinen Sinn macht, irgendwie bis zum gewissen Punkt und dann das abzubrechen. Oder auch einfach die Gefahr besteht, dass möglicherweise Content-ID-Strikes schon vorher um sich greifen. Und ich denke einfach, an diesem Beispiel lässt sich halt gut dieses Problem markieren, dass man sagt, es braucht da eine gewisse verbindliche Einigung, wo beiderseits es okay ist. Ich habe jetzt auch mit dem Dedelic, mit dem PR-Menschen von Dedelic darüber gesprochen. Und das ist immer so eine Sache, wo Publisher nachvollziehbarerweise sagen, finden wir das gut, dass es gestreamt wird? Weil im Grunde wollen wir es ja verkaufen. Es gibt Leute, die kaufen sich das Spiel dann nicht, weil sie sich das Let's Play anschauen. Andererseits werden aber auch Leute durch das Let's Play aufmerksam auf das Spiel und kaufen es dann erst recht.
Oder können sich es halt vorher angucken, obwohl sie schon aufmerksam sind. Also ich könnte mir jetzt auch zum Beispiel 2, 3 Let's Plays von Horizon anschauen und gucken, guck mal, so sieht's aus. Und so reagiert die Person dann drauf. Der sagt, das ist ein gutes Spiel. Und dann, oder ich merke, die Person hat Spaß dabei, dass während sie spielt, dann habe ich auch Lust, das nochmal zu spielen.
Aber dann würdest du es dir ja nicht von Anfang bis Ende anschauen, sondern dann würdest du dir vielleicht irgendwie die erste Folge oder sowas anschauen. Und das ist ja zum Beispiel möglich.
Oder das, was zum Beispiel meine Freundin macht, was ich nicht machen würde, aber was ja dann andere Menschen machen, ist zum Beispiel, sich nachdem sie das Spiel gespielt haben, bei anderen Menschen das Let's Play anzugucken, um zu gucken, wie haben die es denn gespielt? Weil dann hat sie es ja auch schon bereits gekauft, bereits durchgespielt und dann ist es quasi mehr ein, wie war das denn bei dem anderen? So wie man sich quasi früher auf dem Schulhof erzählt hat, hey, ich habe gestern das und das gespielt und da ist mir das und das passiert, kann man das halt jetzt, also natürlich ist das keine Schulhofsituation, aber ist ein netter Vergleich, kann man das halt jetzt im Internet machen und sagen, hey, guck mal, wie ist das bei dem? Und dadurch ist ja auch zum Beispiel dieser Franchise an der Stelle auch, also ist diese Persona ja, ist ja auch eine Reihe, aber zum Beispiel damit hält man jetzt quasi auch die Bindung an das bestimmte Thema, was man da verkauft, aufrecht. So wie ich zum Beispiel auch verschiedene Produkte zu einem bestimmten Thema kaufen kann, also Star Wars zum Beispiel, kann ich mir ein T-Shirt kaufen und so weiter und so fort. Und dann bleibt ja auch das Spiel Persona 5 vielleicht bei mir nochmal eher in Erinnerung, wenn ich mir, nachdem ich das gespielt habe, nochmal das Let's Play angucke. Oder ich spiele halt jetzt nicht Persona 5, guck mir das Let's Play an und kaufe mir dann aber Persona 6, weil ich mir dann denke, oh, das will ich jetzt aber mal selber spielen.
Ja, ich glaube auch, das habe ich im Gespräch mit Dedelic auch erwähnt, dass es für mich auch einfach eine Art von kultureller Wertschätzung ist, könnte man sagen. Es erfährt einfach es rückt in den Fokus einer kulturellen Wahrnehmung. Es wird auch archiviert dadurch. Ich habe meine Bachelorarbeit über Let's Plays geschrieben. Und ich glaube, dass das durchaus ein bedenkenswerter Faktor ist und wir uns einfach damit beschäftigen müssen, wie sollte man das regeln? Kann es vielleicht auch nicht sein, dass Publisher legitime Ansprüche haben und man quasi sagt, man gibt so und so viel irgendwie Anteile von einem Spiel frei oder der Publisher kann das grundsätzlich festlegen? Es ist ja, bringt ja auch nichts, wenn dann Atlas sagt, hier streamt nicht ab dann und dann, ansonsten so und so, also mit Konsequenzen drohen, daraufhin springen dann die Streamer wiederum ab und bashen Atlas und sowas, das hat ja nichts, das bringt ja nichts, sondern das Ganze vielleicht produktiv zu wenden, das wäre so mein Gedanke.
Was man halt auch noch mit in die Diskussion mit einbringen würde, ist halt die Vertreibungsplattform YouTube, die ja zum Beispiel auch unterschiedliche quasi Agreements auch mit Streamern hat, die dann irgendwie in einem Netzwerk drin sind und so weiter. Also da dann irgendwie auch zum Beispiel bestimmte Leute fördern, die dann halt dann auch darüber, dass sie in einem Netzwerk drin sind, auch bestimmte Spiele vorab bekommen oder halt dann nicht gesperrt werden oder dann von YouTube von der automatischen Sperrung halt ausgelassen sind, weil man halt weiß, okay, die haben eine Lizenz und so weiter. Und dass halt man die Problematik hat, dass wenn man halt bei YouTube, ich glaube, ab einem bist du auf jeden Fall, kannst du nur noch 15 Minuten hochladen und ab drei bist du halt, glaube ich, komplett raus. Wo man ja auch sagen könnte, dass, da ist zum Beispiel auch das Problem, dass nicht dieser eine Content-Verstoß geahndet wird und das Video wird halt gesperrt, sondern oft ist ja dann das Problem, dass du zum Beispiel nichts mehr hochladen kannst oder komplett irgendwie werden da ja auch teilweise Sachen gesperrt, wo dann Leute, die davon finanziell abhängig sind, das ist nämlich noch so eine Ebene, das sind ja auch nicht nur irgendwie Leute von wegen Kultur und so weiter und wir teilen das alle miteinander, sondern es sind ja auch tatsächlich Unternehmer, die da unterwegs sind, unsere lieben Let's Player. Das muss man dann auch mit bedenken, dass YouTube halt keine wunderschöne Spielewiese ist, wo sich irgendwie jeder frei entfalten kann, so wie das am Anfang so ein bisschen verkauft worden ist, sondern dass YouTube teilweise auch nochmal ein ganz eigenes Thema ist, bevor ich da jetzt in einen weiteren Monolog einkomme.
Mach doch mal deine Nummer 3, weil ich habe noch was dabei. Da geht's auch um Persona 5, aber nicht um Streams. Deshalb schauen wir erst nochmal in eine andere Richtung.
Ja, Nummer 3. Wo wir gerade schon waren bei Videospielkultur. Video Game Tourism hat einen wunderschönen Artikel. Der ist sehr lange, aber ich versuche ihn zu kürzen und vielleicht habt ihr dann Lust, nochmal den ganzen Artikel zu lesen. Aber der Artikel heißt Bridge and Worlds, Civilization Outside Stasis. Und er ist von Aaron Rauch oder Rausch oder Rauch, wie auch immer, ist auf Englisch. Und es geht im weitesten Sinne darum, er spielt Civilization. Er spielt Civilization, seitdem er 12 ist. Also schon in der Schule, ist damals zu einem Freund rübergegangen, wo es irgendwie bei der Familie zwar nach Katzenpisse gerochen hat, aber man konnte da Civilization zusammenspielen. Man musste sich also keine Let's Plays angucken. Und jetzt ist der Fall, er ist nach einem 24-jährigen Bruch, also ein Break, sagt er, mit Civilization, ist er zurückgekehrt und kann mal wieder Civilization 6, war es glaube ich, spielen und macht jetzt eine interessante Erfahrung. Als er 12 war, hat er Civilization gespielt mit Gandhi als, man kann ja immer solche Generäle oder Protagonisten auch auswählen, die dann einem so ein bisschen zur Seite stehen. Und das, was er ja immer gespielt hat, war, dass er dann versucht hat, eben auch diese Philosophie von Gandhi zu leben, also nicht Waffen zu bauen und so weiter, sondern friedvoll umzugehen. Und jetzt merkt er aber in Civilization 6, das Spiel will ihn eigentlich dazu überreden und O-Ton ist, dass er es mag, die Welt brennen zu sehen. Und das macht für ihn ein Problem auf an der Stelle, dass er auf der einen Seite wieder das Spiel spielen will, auf der anderen Seite aber die Spielmechanik ihn dazu treibt, viele Waffen zu bauen und so weiter. Und was er am Ende merkt, ist, dass er sich weiterentwickelt hat, auch insgesamt. Also, dass er auf der einen Seite halt sagt, okay, ich will zu meinen Wurzeln zurück. Ich möchte dieses Spiel so spielen, dass ich einen friedvollen Gewinn schaffe, aber irgendwie schaffe ich das in Civilization 6, jedenfalls in dieser Spielpartie, schaffe ich das nicht. Und von da ausgehend überlegt er im weitesten Sinne, wie Spiele sich eigentlich auch weiterentwickeln müssen oder wie es auch möglich ist für ihn quasi Spiele zu finden, die seinem weiterentwickelten Ich entsprechen. Also es geht gar nicht so sehr um Civilization, sondern es ist quasi nur wie sagt man, der Opener für diese Diskussion um, wie entwickeln sich eigentlich Spiele oder wie entwickelt sich mein Spielgeschmack, könnte man auch sagen. Und er merkt halt auch, dass so diese Dropdown-Menüs in Civilization 6 ihm halt auch nicht mehr so viel sagen. Und am Ende kommt er halt auf diesen Punkt, dass man vielleicht auch den Begriff des Game-Fans, also Videogame-Fan, ändern muss und dass er sich vielleicht mehr als Videogame-Explorer verstehen möchte. Und dementsprechend geht er halt auch auf so Punkte ein, wie zum Beispiel, dass er auch eine Problematik daran sieht, dass Games quasi so ein bisschen als eigenes Genre gehandelt wird. So, also ich bin ja kein, also ich bin ja auch, also klar bin ich vielleicht auch ein Cineast zum Beispiel, ich mag Kino oder so, aber ich mag ja nicht Kino als solches vielleicht auch, es geht ja dann oft mehr darum, bin ich jemand, der sich für Dramatik begeistert oder ein bestimmtes anderes Genre? Bin ich jemand, der Science-Fiction mag und so weiter? Und warum man da eigentlich nicht mehr im Bereich Videospiele differenziert, wenn wir sie doch als Kulturgut verstehen?
Ja, da spricht man in der Regel dann einfach immer von Spielen und denkt dabei im Grunde aber nur an Shooter und Sportspiele sozusagen. Ja. Aber klar, das ist ein Medium, ist eine Plattform, auf der ganz viele unterschiedliche künstlerische Ausdrucksformen Platz finden, wird zumindest im Mainstream oftmals vernachlässigt, so scheint es mir. Nummer 4?
Ja, Nummer 4.
Precious Moments, Hype and High School. A Conversation with Persona 5 Director Katsura Hashino. Von Siam Ahmed. Waypoint.vice.com. Es handelt sich dabei um ein Interview. Ein Interview mit Katsura Hashino, mit dem es der Autor über die Unmöglichkeit spricht. Unter anderem ist es sozusagen eine, man könnte es fast als komplette Rezension von Persona 5 verstehen, innerhalb dieses Interviews. Aber unter anderem geht es eben auch darum, dass es in Persona 5 unmöglich ist, eine weibliche Figur zu spielen. Ein Grund, warum der weibliche Avatar, also du spielst sozusagen einen Buben, der in eine Kleinstadt kommt und dann da in irgendwelche mysteriöse Vorgänge involviert wird und soziale Verbindungen knüpft, ja, und so weiter, ne? Weil hast du eine Vorstellung von Persona?
Ja.
Und der Grund, warum also ein weiblicher Avatar, dass man sich das aussuchen kann, nicht implementiert wurde, ist laut Hashino der Mehraufwand an Arbeit. Er sagt dazu, Zitat: Every time the development on a new Persona game starts, this subject always comes up at the very beginning, Hashino tells me. When thinking about how much work goes into accomplishing such a feat, it's a huge amount. Honestly, to put that option into the game, we'd have to cut out other things to compensate for the workload. And every time that's the situation, we'll basically say, it's not worth it. Zitat Ende. Auf diesen Einwand reagiert der Autor dann, oder also der Fragende in diesem Interview, damit, dass er sagt, also dass Persona 3 durchaus Spielern die Wahl ließ und da konnte man sich aussuchen, ob man Bube oder Mädel ist. Und daraufhin sagte dann Hashino, gab dann einen etwas problematischen Kommentar ab, der folgendermaßen klingt: With the way the game's world worked, it was okay for the protagonist to be female. With Persona 4, though, we needed the character to come from a big city to a small country town to be the driving force of the story, and it seemed more natural for a male character to fulfill that role. There are story aspects for this decision as well. Zitat Ende.
Ja, wenn man die sexistische Vorstellung hat, dass sich Mädchen nicht aufs Land bewegen, wenn sie aus einer Großstadt kommen, dann ja.
Aber auch nicht die Geschichte vorantreiben. Ja, das Ding ist an diesem, ich finde, bei dem Punkt finde ich es so, die Sache mit dem Mehraufwand, ja. Das ist ja sozusagen erstmal ein Argument, was man sich so anschauen kann. Das gab es ja schon in mehrererlei Kontexten. Ubisoft hat das ja mit Assassin's Creed auch schon gemacht. Und bei Persona kann ich es sogar durchaus nachvollziehen, dass man sagt, ey, das ist einfach wahnsinnig viel Aufwand, wenn wir noch einen zweiten Avatar quasi zur Verfügung stellen.
Was?
Ja?
Nee.
Meinst du nicht?
Das ist doch ein Witz. Also bei Assassin's Creed zum Beispiel gab es eine weibliche, also quasi eine weibliche Protagonistin, die aber nicht spielbar war. Bei Unity zum Beispiel. Wäre es kein Problem gewesen, diese zum Beispiel dann, also wenn ich doch andere Figuren im Spiel, außer alle anderen Figuren, sind so viel schlechter animiert, so viel schlechter gemacht, auch weiblich machen kann. Warum ist man denn dann nicht in der Lage, eine weibliche Hauptfigur zu basteln? Vielleicht wegen noch ein paar irgendwie weiteren Sprites und so weiter, aber.
Also ich glaube,
das ist doch ein großes Studio.
Ja, aber vielleicht fehlt dir da die Vorstellung davon, wie viel Arbeit das tatsächlich wäre. Denn in Persona ist es ja so, dass auch allein schon, wenn du daran denkst, der Persona-Avatar, der Protagonist, ja, und ich verwende jetzt den Begriff Protagonist, obwohl, also die Person, die du spielst, ja, hat ein bisschen mehr Text als in Assassin's Creed. Ja, das ist nicht mal mit einem Nachmittag Soundaufnahmen getan. Ich glaube also, dass es durchaus legitim ist zu sagen, das ist einfach wahnsinnig viel Aufwand und wir können das nicht mal eben so da reinbauen. Wir können jetzt nicht mal eben so eine Riesengeschichte, ja, mit unheimlich vielen Zeilen an Text alleine, ja, das alles neu aufzunehmen, das alles neu einzusprechen, ist überhaupt nicht so wenig Arbeit, glaube ich.
Ja, bei Assassin's Creed war es ja damals der Multiplayer, worüber man sich beschwert hat. Also wenn es ja jetzt, aber also Persona könnte man dann zum Beispiel vergleichen, dass man zum Beispiel auch bei
Tomb Raider.
Ja, ja, ich sag, das ist immer falsch, aber das B kommt quasi an das M ran und nicht an das R. Aber egal.
Ach so, ja.
Ich sag's aber immer falsch.
Tomb Raider.
Dass man da zum Beispiel auch nicht kritisiert, ja, warum gibt's nur Lara Croft als weibliche Figur? Ich möchte gerne eine männliche. Weil das eben die Geschichte von Lara Croft ist. Dementsprechend kann man halt schon sagen, ja, wenn es aber die Auswahlmöglichkeit gibt oder wenn es quasi ansonsten innerhalb dieser Reihe keine weiblichen Protagonisten gibt, dann ist es schon irgendwann halt doch irgendwie fragwürdig, wie es jetzt zum Beispiel auch bei Assassin's Creed war. Warum gibt es keine weibliche Protagonistin?
Ja, ich will auch nur sagen, das Einzige, was ich hier, was ich verstehen kann an dem, was ich jetzt gerade zitiert habe, ist das Argument des Mehraufwandes. Das ist natürlich, also es ist faktisch ja mehr Aufwand und es ist dann natürlich eine Überlegung, es ist ein Kalkül, ob man sagt, investiert man das oder macht man das nicht. Dann kommt natürlich der zweite Teil seiner Aussage, den du natürlich zu Recht auch schon kritisiert hast.
Ich mag noch mal kurz zu dem Mehraufwand was sagen.
Zum Mehraufwand, ja. Hm?
Da kommt es ja, wie gesagt, darauf an, was wird da als Mehraufwand? Mehraufwand, eine zweite Figur zu basteln, also auch zum Beispiel einen zweiten männlichen Protagonisten, oder aber geht es da, das war ja auch das bei Ubisoft, das eigentliche Argument, eine weibliche Figur zu bauen, ist zu aufwendig, von wegen Haare und, was ja auch jetzt ohne Probleme funktioniert hat, beziehungsweise, ja, dann ist es halt mehr Aufwand. Zum Beispiel ist aber auch Demokratie mehr Aufwand. Also dieses Mehraufwands-Argument lasse ich auch nicht überall gelten. Auch irgendwie so ein blöder Vogel in Assassin's Creed Syndicate ist jetzt auch nicht relevant für die Story, ist auch mehr Aufwand. Macht die aber trotzdem.
Ja, ist klar, aber du musst dann natürlich selektieren. Was machst du und was machst du nicht?
Ja, ich weiß.
Und dann ist es natürlich nochmal ein Unterschied, ob du jetzt einen Vogel in die Welt bastelst oder sowas.
Ja, ich weiß.
Oder ob du
ich
jetzt das komplette Spiel neu. Das kann man nicht immer gelten lassen. Klar.
Ja,
das würde genau, ich auch nicht.
Ich wollte nur darauf hinweisen, auch das ist mehr Aufwand. Das mag dann zwar weniger mehr Aufwand zu sein, aber das reine Totschlagargument, das ist mehr Aufwand. Muss man halt erstens differenzieren, muss man auch differenzierter betrachten.
Also eben, das
würde dafür mein ich Argument gerade. Jetzt auch nochmal relativieren. Bin ich ja lernfähig, aber trotzdem ist halt so dieses Totschlagargument, ist mehr Aufwand, schwierig.
Ja, klar, ich würde jetzt auch nicht sagen, man kann jetzt auch nicht grundsätzlich einfach, nee, da müssten wir uns ja Arbeit machen, das machen wir mal lieber nicht, weil es ist ja schon so, dass man irgendwie eine Verantwortung hat und man will ja auch irgendwie ein tolles Spiel machen und deshalb muss man dann natürlich überlegen, was können wir realisieren und was können wir nicht realisieren.
Ansonsten kann man halt auch sagen, ja, also eine Figur zu basteln, die nicht männlich, Mitte 30, bartstoppelig ist, zu basteln, ist mehr Aufwand. So, ja. Dann nehmen wir immer irgendwie unseren alten Nathan Drake-Grundtyp, hauen ihm da so ein paar neue Gesichtszüge ins Gesicht und haben einen neuen Protagonisten.
Ja, deshalb will ich auch sagen, also nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst.
Nee,
weil,
tue ich auch gar
also,
nicht.
Also es ist schon so, dass ich diese Mehraufwandssache will ich jetzt an dieser Aussage, in dem Kontext von Persona, ja, da kann ich sie durchaus nachvollziehen.
Kann man sie gelten lassen,
dass ja. Man sagt,
wenn
macht
sie,
man das oder macht man das nicht,
wenn sie darauf,
ist es legitim zu sagen, nee, wir machen es
ja,
nicht.
Ja, wenn sie darauf verweisen, dass eine zweite Hauptfigur halt zu viel Aufwand wäre. Dann würde ich da mein Argument auch relativieren.
Tut mir
mein Beißreflex leid.
Der zweite Punkt ist natürlich wesentlich problematischer, weil da ist es ganz klar, das sind also ganz eindeutig, das ist ja nicht subtil, das sind ganz eindeutig sexistische Stereotype zugange. Das ist also der muss ein Mann sein, der da aktiv reinkommt und handelt, das kann keine Frau machen. Das ist natürlich absurd.
Womit wir bei der Kulturindustrie wären, die ja auch oft dir einfach nur das vorsetzt, was du bereits kennst. Und die Vorstellung ist ja gesellschaftlich da auch der Mann als Abenteurer. Also allein Lara Croft zum Beispiel ist ja auch, wenn sie oft irgendwie, hier Brüste und so weiter, ist alles sexistisch und so weiter. Aber immerhin, Lara Croft ist eine Archäologin, die jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo man mit Archäologie solche Figuren verbunden hat, wie Indiana Jones, der männliche Typ, der Abenteurer, schon zum Beispiel mal Entwicklung.
Ja, und ich denke auch, dass das Argument ist dahingehend schon hinfällig, dass es in Persona 3 ja scheinbar durchaus möglich war. Und die Geschichten von Persona sind eigentlich alle immer sehr ähnlich. Es kommt immer eine Figur in eine Kleinstadt, es passieren immer mysteriöse Dinge, es werden also zwischenmenschliche Verbindungen geknüpft und das Böse besiegt. Also das ist natürlich ein hirnrissiges Argument. Ich habe mich aber daraufhin gefragt und vielleicht auch so ein bisschen im Sinne einer Selbstreflexion, ich fand das dann doch eigentlich irgendwie auch eine ganz spannende Frage. Wenn ich mir jetzt Figuren ausdenke, ja, und ich schreibe ja auch irgendwie Kurzgeschichten oder was weiß ich was, ne? Dann habe ich mich gefragt, wie kommen die identitären Merkmale zustande, wenn ich mir jetzt eine Figur ausdenke? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wenn ich mir jetzt eine Geschichte ausdenke, weil dann ist mir nämlich, habe ich so ein bisschen durchdacht, die Geschichten, die ich so geschrieben habe, und da ist mir aufgefallen, es gibt da auch ganz wenig Frauen nur als Protagonistin. Eine. Fällt mir jetzt spontan ein. Und ich frage mich, das mache ich wahrscheinlich implizit, weil ich, also nicht, dass ich jetzt darauf bestehen würde, dass dann die Figur, die ich schreibe, männlich ist, sondern weil ich nicht sozusagen den Umweg gehe, es zu reflektieren und absichtlich anders zu machen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und ich finde das eigentlich einen ganz spannenden Punkt. Darüber würde ich gerne noch ein bisschen weiter nachdenken. Müssen wir aber jetzt nicht machen, weil das hat ja jetzt mit Spielen auch nicht mehr wirklich sowas zu tun. Oder?
Hey, doch, natürlich. Spielentwicklung.
Ich meine jetzt hinsichtlich meiner eigenen Figuren sozusagen.
Ja, aber da machst du doch einen guten Punkt auf. Also mit der Frage nach, also es geht ja nicht darum, irgendwem aktiven Sexismus vorzuwerfen, sondern es geht ja schon, das, was jetzt zum Beispiel auch Anita Sarkeesian macht, darauf hinzuweisen, also reflektiert damit umzugehen und damit ja quasi den Blick erstmal zu schärfen. Es geht ja nicht darum zu sagen, oh, ihr seid aber ganz schrecklich, ihr macht das alles aktiv, sondern das ist ja durchaus auch, das sind ja vorhandene Überlegungen und so weiter und auch ich bin davon nicht frei, wenn ich irgendwie durch die Welt gehe und so weiter oder wenn ich jetzt was schreiben würde, wahrscheinlich auch irgendwie Vorstellungen, die ich implizit habe, zu reproduzieren. Wichtig ist aber halt immer, dann es zu reflektieren und vielleicht dann nochmal umzuschreiben, was aber keine Zensur sein soll, aber
ja,
dann
klar.
Halt sich dessen vielleicht auch mal bewusster zu werden, wie man halt ja auch selber, was man für Bilder im Kopf hat. Und also da hast du ja einen ganz guten Punkt, weil ich glaube, es geht dann halt auch vielen Geschichtsschreibern oder Entwicklern von Spielen ähnlich. Also, dass sie dann halt sagen, ist halt ein Mann, keine Ahnung, hat sich so entwickelt.
Ist halt so, ja.
Ja, ist genau, das ist ja auch oft irgendwie die Argumentation, ja, ist halt so. Und dann könnte man aber sagen, ja, wenn du aber mal genau hinguckst, so und so viele sind halt irgendwie männlich und wenn es mal einen weiblichen Protagonisten gibt, dann sieht es halt so und so aus. Also, muss man ja auch gucken, wie werden diese dann dargestellt. Hier Rainer Schauder hat mich mal musikalisch beantwortet, weil ich bei ihm kritisiert hatte bei einem Video, dass es ja so wenig weibliche Protagonisten gibt. Und dann hat er ein Musikvideo aufgenommen, wo er quasi alle hintereinander aufzählt, weiblichen Protagonisten, in Form dieses Wir haben Grund zu feiern Musikstückes, wo dann meine Argumentation immer noch wäre, ja, müssen wir aber mal die Gesamtheit uns dann auch angucken, auch wenn du jetzt hier 20 Frauen aufzählen kannst und wie werden diese dargestellt oder in was für Rollen sind die auch vorhanden?
Klar, ja. Also und ich denke, diese
welche Aufmerksamkeit erfahren auch diese Spiele zum Beispiel?
Ja, also ich denke, diese Reflexion, wenn man jetzt mal wirklich auf der Produktionsseite allein ist, ich kann das dann gut nachvollziehen, dass man irgendwie einfach implizit einfach gewisse Attribute einer Figur, die man sich ausdenkt, zuschreibt. Insofern sagen wir mal, dass das Geschlecht des Protagonisten, den man sich ausdenkt, eigentlich irrelevant ist für die Geschichte. er aber dann implizit männlich wird, sozusagen, weil man als Mann schreibt und nicht aktiv reflektiert, dass es nicht sein soll.
Ja, und es werden halt mit bestimmten Merkmalen ja auch bestimmte Eigenschaften in der Gesellschaft verbunden.
Das
dann,
sowieso.
Und dann ist halt die Frage, willst du da es halt gegenbürsten und willst du halt irgendwie trotzdem also dieser Figur halt diese Eigenschaften zugeben oder willst du halt, also dadurch, dass ja solche Spiele dann halt auch irgendwie im Markt stehen und so weiter und ich halt ja meistens nicht sage, ach, guck mal, da ist ein Spiel, das sieht total uninteressant aus, ich lese mir aber trotzdem mal irgendwie die Rückseite durch, machen ja auch bestimmte Merkmale, die ich dann sehe, machen ja dann was mit mir. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Horizon denken würde, ich sehe auf dem Bild, da ist grün, also es hat irgendwas mit Wildnis, mit Natur zu tun. Ich sehe vielleicht, ich habe das Cover jetzt gerade nicht vor Augen, aber so wie ich es gerade erinnere. Und da ist ja auch schon die spannende, der Punkt. Und es ist irgendwie blau, also es ist irgendwie, es ist freundlich und so weiter. Und dann sehe ich aber zum Beispiel Protagonistin, also blau im Sinne vom Himmel, dann sehe ich die Protagonistin, die hat rote Haare. Rote Haare stehen auch so ein bisschen für Wildheit, Freiheit, Energie und so weiter. Und dann hat sie auch noch irgendwie Dreadlocks, also es ist irgendwie Wildnis und Abenteuer und so weiter. Ohne dass ich überhaupt irgendwas über das Spiel inhaltlich weiß, haben halt diese Symboliken machen halt schon einiges mit mir.
Ja, das ist klar. Also ich stimme dir in allem zu, was du sagst. Wir kommen nur komplett weg vom Thema. Ich würde sagen, ja. Lass uns deshalb vielleicht doch einfach mal ins Thema der Woche schauen, oder?
Können wir machen.
Das war Erik Satie mit der Gymnopädie 1 in, ich glaube, G. In G. Und wir kommen zum Thema der Woche, das da den Titel trägt, Spaß und Egoismus Teil 2. Denn Tobi, wie du weißt, wir haben ja den Vortrag von Jochen Gebauer aufgezeichnet. Unsere eifrigen Hörer haben sich beharrlich erkundigt nach diesem Vortrag. Und wir sind jetzt soweit, dass wir ein veröffentlichen können, haben die Segnung von Jochen Gebauer bekommen. Ihr wisst natürlich, liebe Leute da draußen, es handelt sich um den ehemaligen GameStar-Chefredakteur und zuweilen auch einen Podcast-Kollegen bei Auf ein Bier. Der Vortrag ist am 24. November 2016 in Kassel entstanden und aufgezeichnet mit dem Titel Games-Journalismus kaum zu fassen. Warum sich Spiele der Kritik entziehen. Als Thema der Woche hört ihr also jetzt den Mitschnitt des Vortrages und ich möchte dazu noch sagen, an einer Stelle wird der Vortrag ganz kurz abbrechen und dann sage ich noch 2, 3 Worte, weil da habe ich nämlich einen Schnitt gemacht. Aus gutem Grund. Jetzt viel Spaß mit dem Vortrag von Jochen Gebauer.
Ich würde gerne einsteigen, bevor wir zum Thema des Vortrags kommen, das ihr da vorne schon lesen könnt, mit einer Frage. Mich würde nämlich interessieren, wie viele von Ihnen, die jetzt hier anwesend sind, spielen denn regelmäßig? Auf welchen Plattformen auch immer. Okay, also fast alle. Dann muss ich jetzt auch noch aufpassen, dass ich mich nicht um Kopf und Kragen rede bei dem fachkundigen Publikum. Gut, was ist das Thema des Vortrags? Das kennen ja die meisten von Ihnen oder vielleicht einige von Ihnen zumindest schon von den Postings auf Facebook vom Asta oder von Flyern, die verteilt wurden. Das Thema ist, oder so habe ich es genannt, kaum zu fassen, warum sich Spiele der Kritik entziehen und was Ayn Rand damit zu tun hat. Wenn Sie jetzt nicht wissen, wer Ayn Rand ist, kein Problem, merken Sie sich einfach den Namen. Da komme ich an geeigneter Stelle im Rahmen dieses Vortrags noch dazu. Ich hatte, auch das haben Sie vielleicht gelesen bei der Online-Ankündigung oder auf dem ein oder anderen Flyer, der Präsentation oder dem Vortrag heute ein Zitat vorweggestellt. Und zwar ein Zitat von Wolfgang Walk. Das ist ein deutscher Spieleentwickler und Autor und der hat im August 2016 das Folgende geschrieben. Solange in Deutschland eines der absehbar wichtigsten Lehrmittel der Zukunft nicht ernst genommen wird, solange eine ungute Melange aus Rückwärtsdenkern, Intellektidiosynkratikern und schlicht Faulpelzen den kulturkritischen Diskurs in Richtung Computerspiel verschlossen halten, wird sich das Land diese neue Kulturform auch nicht zunutze machen können. Das hat er auf seinem Blog gepostet. Ich habe die URL mal dazu geschrieben, für den Fall, dass sich jemand dafür interessiert. Das kann ich übrigens nur empfehlen, denn der Wolfgang Walk ist ein sehr kluger Mensch und hat, glaube ich, mehr kluge Dinge über Spiele vergessen, als ich je wissen werde. Diese Diskussion, um die es hier geht bei Wolfgang Walk, die ist nicht neu, aber sie gewinnt an Schärfe. Zumindest ist das mein Eindruck, nämlich die Diskussion darüber, warum das Medium Computerspiel dem kulturkritischen Diskurs immer noch verschlossen bleibt. Und jetzt ist die Frage, das ist ja ein sehr ärgerlicher, sehr anklagender, man könnte fast schon argumentieren, sehr bitteres Zitat. Was war der Auslöser dafür? Der Auslöser war folgendes. Das ist ein Screenshot von Spiegel Online vom 11.08.2016 mit der Meldung, Internet Archive stellt 10.000 Amiga-Klassiker online. Was an dem Screenshot könnte jetzt Wolfgang Walk dazu bewogen haben, ein solches Brandposting zu verfassen? Hat irgendjemand eine Idee? Das hier war der Grund, warum sich Wolfgang aufgeregt hat und warum er auch den Screenshot gepostet hat, weil man hier eben wunderbar sieht, wo gesellschaftlich und kulturell das Medium der Computerspiele immer noch steht. Da oben 10.000 Amiga-Klassiker erscheinen in der Netzwelt, unten drunter beginnt die Kultur. Ist es ungewöhnlich, könnte man jetzt fragen. Und dann würde ich antworten, naja, wie wäre es denn, wenn, oder stellen wir uns einfach mal vor, jemand würde 10.000 Platten aus den 20er Jahren mit bislang unveröffentlichten oder zumindest schwer zugänglichen Jazzaufnahmen veröffentlichen. Würden wir das unter Kultur lesen? Wahrscheinlich schon. Wie wäre es, wenn jetzt jemand mehrere Stunden Filmmaterial von Ingmar Bergman veröffentlichen würde, das schwer zugänglich ist oder vielleicht bislang noch gar nicht veröffentlicht wurde im Internet? Würden wir das in der Kulturteil lesen? Wahrscheinlich schon. Wenn jemand 10.000 Romane veröffentlichen würde, die schwer zugänglich sind, weil sie vielleicht nicht mehr im Druck sind, würden wir das im Kulturteil lesen? Wahrscheinlich schon. Warum ist das bei Spielen nicht so? Und dafür gibt es, glaube ich, viele Gründe. Und nicht den einen einzigen Auslöser oder den einen einzigen wahren Grund. Das muss man, glaube ich, immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man nicht nach einfachen Lösungen für so ein komplexes Problem suchen kann. Man könnte zum Beispiel über die Demografie argumentieren. Das heißt, dass an vielen Schnittstellen, zum Beispiel in Verlagen, zum Beispiel beim öffentlichen Rundfunk oder ganz profan auch in Unternehmen, selbstverständlich immer noch Menschen sitzen, die mit dem Medium des Spiels nicht so wie Sie oder wie ich vielleicht sozialisiert worden sind. Die das Medium also nur deshalb zum Beispiel kennen, weil ihre Kinder es spielen. Und wie Sie selbst vielleicht wissen, ist es was anderes, ob die Kinder spielen oder ob sich die Eltern damit auskennen. Das heißt, den einen Grund, da könnte man sich viele angucken. Ich will mir im Nachgang einen spezifischen rauspicken, weil ich den relevant halte. Und den einen Punkt tatsächlich für relevant halte, dass man darüber näher diskutieren und sich den näher anschauen sollte. Und das bringt mich zur These des Vortrags. Und die lautet, in wesentlichen Teilen lassen sich etablierte Methoden der Kritik nicht oder nur unvollständig auf Spiele anwenden. Was ich damit sagen will, ist, dass wir keine kritische Methodik für das Medium Computerspiel entwickelt haben. Noch nicht. Und das Resultat dessen ist, dass sämtliche kritischen Organe, die es gibt, seien das der Feuilleton, den haben wir gerade gesehen, oder den Kulturjournalismus, der das einfach mal eine Runde in die Netzwelt reinpackt, oder eben, wo das Kulturressort vielleicht beim Spiegel sagt, damit wollen wir erst gar nichts zu tun haben. Aber was ist mit der Wissenschaft? Wir sitzen ja in einem Hörsaal. Oder Sie sitzen und ich stehe. Aber läuft das Gleiche hinaus. Und auch die Wissenschaft ringt noch um Zugang mit diesem neuen Medium. Die Uni Bayreuth hat zum Wintersemester 15/16 als erste deutsche Hochschule einen Studiengang Computerspielwissenschaften eingeführt. Als erste. Auch in den USA steht dieses Thema, was die Wissenschaft angeht, noch ganz am Anfang. Natürlich, wir haben Vortragsreihen wie die hier. Natürlich, wir haben einzelne Fachbereiche, sei es in der Filmwissenschaft, in der Literaturwissenschaft, die sich auch mit Spielen beschäftigen. Aber wir haben keine eigene kritische Methodik, um uns dem Thema Computer- und Videospiele zu widmen. Und jetzt würde man argumentieren können, was ist denn mit der Fachpresse? Nun ja, die Fachpresse, und da kommen wir vielleicht ganz kurz zu meiner Vorstellung, die vorher schon angekündigt wurde, denn ich komme ja aus der Fachpresse. Ich habe 15 Jahre lang das Medium, oder bislang 15 Jahre lang, das Medium als Journalist begleitet. Ich habe angefangen bei der PC Games, die einige von Ihnen vielleicht noch kennen, damals als Volontär, Anfang, ich glaube, das war 2000 oder 2001, 2000 war es, glaube ich. Habe dann noch studiert im Anschluss an das Volontariat Amerikanistik, Anglistik und Philosophie. Habe dann jahrelang als Freiberufler gearbeitet und war jetzt zuletzt bei der GameStar, die einige von Ihnen vielleicht auch kennen, und dort bis Ende 2014 Chefredakteur. Und das heißt, die Fachpresse, wenn kein anderes dieser kritischen Kanäle so einen richtigen Zugang hat, müsste es doch aber die Fachpresse sein, die den hat. Da habe ich Ihnen mal so einen Wertungskasten mitgebracht. Das ist ein Wertungskasten, wie die GameStar an der Zeit, als ich noch da war, ein Spiel bewertet hat. Und jetzt hatte ich tatsächlich ein Problem, weil dieses Monster, was Sie da auf der linken Seite sehen, habe ich nicht vernünftig in die PowerPoint-Folie reinbekommen. Also musste ich das zweiteilen, damit Sie vielleicht wenigstens ein paar dieser Angaben auch tatsächlich lesen oder entziffern können. Das war, das Beispiel ist von Risen 3. Das ich damals tatsächlich getestet habe, also es ist ein Test von mir, ich will jetzt deswegen gar nicht in irgendeiner Form die GameStar als Negativbeispiel vorwegnehmen, sondern ich habe mir gedacht, ich nehme lieber eine Sache, die ich selber verbrochen habe und schiebe das nicht auf irgendwelche anderen Leute, ich war ja auch Teil dieses Systems. In diesem Wertungskasten finden Sie mehr als 100 Angaben. Und jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kaufe mehr Autos aufgrund von weniger Informationen. Und jetzt stellen Sie sich mal ganz kurz vor, jemand würde sowas mit einem Roman oder mit einem Film machen. Also nehmen wir mal an, den Herr der Ringe, und dann teilen wir das Ganze auf in Dialoge, Figuren und geben eine Wertung zwischen 1 und 10 und am Ende addieren wir die und dann haben wir den Lesespaß. Käme irgendjemand auf die Idee? Wahrscheinlich nicht. Woher kommt das? Das kommt von einem etablierten kritischen oder von einer etablierten kritischen Methode, nämlich dem Produkttest. Diese Tests, wie man sie in sämtlichen Spielemagazinen seit sehr, sehr langer Zeit findet, entstammen dem klassischen Produkttest. Und viele orientieren sich, dieses System zum Beispiel, orientiert sich zum Beispiel an klassischen Automagazinen. Mit den vielen Informationen, mit dem Zusammenaddieren und mit der Endwertung am Schluss. Man könnte auch zum Beispiel an Stiftung Warentest denken. Die haben ähnliche Tests am Ende in ihrer Zeitung unten drunter stehen, kommt jeweils aufs Produkt an. Jetzt muss man dazu sagen, die GameStar hat dieses System inzwischen geändert und radikal entschlackt. Aber der Punkt bleibt, dass sich auch die Fachpresse jahrelang diesem Medium des Computerspiels über einen Produkttest genähert hat. Und was man hier so wunderbar sehen kann, Sie sehen ja das Addieren der einzelnen Punkte, Grafik, Sound, Balance, Atmosphäre, Bedienung, Umfang, Quests, Handlung, Charaktersystem heißt das, glaube ich, Kampfsystem und Items. Und am Schluss kommt eine 83 raus. Und jetzt habe ich in dem System jahrelang gearbeitet und gewertet. Und der Punkt ist, das kann man natürlich nicht machen. Am Ende muss man immer an irgendeiner Stelle biegen, weil kein Spiel, wenn wir tatsächlich über eine Kunstform reden oder zumindest ein Kulturgut, die Summe seiner Einzelteile ist. Es gab tatsächlich auch Beispiele, in denen war das Spiel weniger als die Summe seiner Einzelteile. Da füllt man das Ganze aus und gibt diese Einzelwertung und am Schluss stellt man fest, das sind 10 zu viel. Jetzt muss ich irgendwo nochmal runtergehen, weil das ist es nicht wert. Also mit so einem System kann man sich dem Medium Spiel, ich glaube, dass ist inzwischen auch zur Fachpresse tatsächlich durchgedrungen, nicht mehr näher. Kommen wir wieder zur These zurück. In wesentlichen Teilen lassen sich etablierte Methoden der Kritik nicht oder nur unvollständig auf Spiele anwenden. Jetzt mit dem Zusatz, und das ist völlig normal. Warum ist das normal? Jedes Medium und jede neue Kunstform stand vor genau dem gleichen Problem. Denken Sie zum Beispiel an das, was wir heute als Rockmusik bezeichnen würden. Das entstand, ich vereinfache das jetzt musikhistorisch ein bisschen, aber das entstand in den 50er Jahren im Rock'n'Roll. Und in den 50er Jahren, wenn Sie damals 12, 13, 14, 16 gewesen wären und auf Rock'n'Roll gestanden hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit relativ groß gewesen, dass Ihnen Ihre Eltern verboten hätten, diese jugendverrohende Negermusik zu hören. Paraphrasiert gesagt, jetzt ist nicht, dass ich diese Meinung hätte. Oder gucken Sie sich in den 70ern und 80ern die Debatte um Horrorfilme auf VHS-Kassetten an. Die erinnert sehr stark an die aktuelle Gewaltdiskussion bei Computerspielen. Wer von Ihnen studiert was mit Literaturwissenschaften? Nur 3 Leute. Yes, dieses Land geht vor die Hunde. Spaß. Aber dann frage ich doch mal, Romane sind doch eindeutig Kultur und Kunstgut, oder? Da sind wir uns doch einig. Also ich meine, die stehen auf dem Lehrplan in Schulen, die stehen auf dem Lehrplan an der Universität, wenn man irgendwas mit Literaturwissenschaft, Germanistik, Anglistik, Amerikanistik, was auch immer. Eindeutig, oder? Jetzt kann ich den Frauen im Publikum nur sagen, passen Sie auf Ihre Gebärmutter auf. Denn Lesen schadet der Gebärmutter. Ich zitiere: Das Lesen von Belletristik gehört zu den schädlichsten Angewohnheiten, die eine junge Frau besitzen kann. Der Romanleser wird ebenso zum Sklaven wie der Opiumkonsument oder der Trinker. Das Romanlesen ist einer der wichtigsten Auslöser für Gebärmuttererkrankungen bei jungen Frauen. Das stammt von Dr. John Harvey Kellogg, zufällig der Erfinder der Cornflakes. Und aus heutiger Sicht, und Sie lachen, und aus heutiger Sicht ist es selbstverständlich und kann man argumentieren, das war doch ein Spinner. Das war ein Spinner, der medizinisch ausgebildet war, der praktizierender Arzt war. Und ja, natürlich, aus heutiger Sicht war er ein Spinner. Er hat zum Beispiel die Cornflakes unter anderem deshalb erfunden, damit seine Patienten aufhören zu masturbieren. Aber Dr. John Harvey Kellogg, denken Sie da das nächste Mal dran, wenn Sie frühstücken. Aber Dr. John Harvey Kellogg war beileibe kein Einzelfall in der damaligen Zeit. Ich habe hier ein Zitat, das habe ich jetzt im Englischen tatsächlich gelassen. Ich hoffe, es ist trotzdem verständlich. Und zwar stammt das von einer Literaturwissenschaftlerin, nämlich von Catherine J. Golden in Images of the Woman Reader in Victorian British and American Fiction aus 2003. Und dort heißt es: Reading was damned im viktorianischen Zeitalter because it was thought to damage a woman's nervous system and reproductive health. Medical authorities linked excessive unsupervised reading to a host of female reproductive ailments, for example, early menstruation, painful menses, infertility, etc., insanity, and premature death. A woman's biological differences, her greater sensitivity and sensibility, made her more susceptible to effects of a novel. Countless experts pronounced sensation novels, mysteries, and horror tales stimuli to avoid strenuously for physical well-being. Und aus heutiger Sicht sagen wir, was für ein alberner Quatsch. Jetzt ersetzen Sie aber mal. Ersetzen Sie mal Reading durch Gaming. Ersetzen Sie mal die Frauen durch junge Männer. Und ersetzen Sie die vermeintlichen physischen Schäden durch psychische. Und da sind wir ziemlich nah an der Gewaltdiskussion, die nach diversen Amokläufen rund um Computer- und Videospiele aufbricht. Oder ausgebrochen ist. Ich kann mich erinnern, nach dem Amoklauf von München habe ich ein oder zwei Tage später, was glaube ich, in den Tagesthemen einen Kommentar gesehen, in dem der Journalist vom öffentlichen Rundfunk ein Verbot von Ego-Shootern forderte. Sind wir da wirklich so weit weg? Spiele sind kein Einzelfall. Das ist das, womit ich mit diesem kleinen Exkurs hinaus will, weil das sollte man immer im Hinterkopf behalten bei dieser ganzen Diskussion darum, warum sie nicht kulturkritisch auf dem Stellenwert sind und wahrgenommen werden, wo Romane sind, wo Literatur ist, wo andere Kunstformen sind. Das ist ein normaler Prozess, durch den Spiele hier durchgehen. Das kann man in jedem anderen Medium beobachten. Aber trotzdem, in wesentlichen Teilen lassen sie sich mit den etablierten Methoden der Kritik nicht oder nur unvollständig analysieren. Auch das ging anderen Medien, wie zum Beispiel in dem Fall gerade den Romanen, ähnlich. Jetzt nehmen wir mal eine anerkannte Theorie oder eine etablierte Theorie aus einer anderen Wissenschaft. Wir haben uns jetzt gerade die Fachpresse angeguckt. Jetzt nehmen wir mal eine wissenschaftliche Theorie. Wir haben uns auch den Feuilleton vorhin angeguckt. Und da gibt es zum Beispiel die Theorie, die ich jetzt einfach mal unter dem Titel Der Tod des Autors subsumieren würde. Der Tod des Autors war ein Aufsatz von 1968 vom französischen Poststrukturalisten Roland Barthes. Ein Jahr später hat Michel Foucault, den kennen vielleicht einige von Ihnen ein bisschen besser als Barthes, der so als der Vordenker des Poststrukturalismus gilt, ebenfalls eine Schrift dazu verfasst, die heißt Was ist ein Autor? Und den Poststrukturalisten ging es um Folgendes. Bis dahin hat man sich literaturwissenschaftlich häufig auf einer biografischen Ebene an einen Autor angenähert. Man hat sich also nicht nur das Werk angeguckt, sondern man hat sich hauptsächlich angeguckt, wo kommt denn der Autor eigentlich her? Was hat denn der erlebt? Wo hat denn der, wie gebildet ist der? Und dann hat man von der Biografie auf das Werk geschlossen und von der Intention des Autors. Wenn man sich die Biografie anguckt, kann man vielleicht Rückschlüsse darauf ziehen, was will uns der Autor damit sagen? Kennen wahrscheinlich einige von Ihnen noch aus dem Deutschunterricht. Die Poststrukturalisten haben gesagt, die Intention ist vollkommen egal. Zählen tut ausschließlich das Werk. Was der Autor will, ist egal. Was das Werk sagt, ist relevant. Und diese Theorie, die heute in der Wissenschaft erheblich etablierter ist, als sie das zur damaligen Zeit war, als die Poststrukturalisten das eingeführt haben, die kann man auf fast alle Medien anwenden. Das ist zwar eine literaturwissenschaftliche Theorie, aber das können Sie auch auf einen Film anwenden. Das können Sie auch auf eine Musik-CD anwenden. Das können Sie auch auf ein Gemälde anwenden. Entscheidend ist, was das Werk sagt und nicht, was der Autor damit sagen will. Kann man die denn auf Spiele anwenden? Dazu müssen wir uns das Wesen des Spiels angucken und den Ursprung. Wo kommen Spiele eigentlich her? Die kommen daher. Das Medium wurde populär in den 70ern und 80ern mit Spielautomaten. Wir können historisch natürlich noch weiter zurückgehen. Und wenn wir wirklich das historische Fass aufmachen wollen, dann können wir die Entstehung des Mediums bestimmt bis in die 50er Jahre hinein verfolgen. Da gibt es dann tatsächlich die ersten Spiele. Aber wenn wir uns angucken wollen, wann war denn das Medium das erste Mal für eine Öffentlichkeit zugänglich, dann reden wir von den 70ern und 80ern, also knapp oder mehr als 40 Jahre her. Auch da muss man sagen, wir reden immer wieder von jungen Medien. Das Medium ist älter als 40 Jahre. Und wie funktioniert jetzt so ein Spielautomat? So ein Spielautomat funktioniert ähnlich wie ein Geldspielautomat. Damit jemand dort Geld reinwirft und weiterhin Geld reinwirft, müssen zwei fundamentale Grundlagen erfüllt sein. Erstens, das Spiel muss Spaß machen, sonst wirft er kein Geld mehr rein. Zweitens, man muss gewinnen können. Das Spiel muss also eine intrinsische Herausforderung bieten. Ansonsten wirft er dort auch kein Geld mehr rein. Wenn das Spiel zu leicht ist und er die ganze Zeit und er nicht scheitern kann, dann wird der Spielautomatenhersteller nicht sonderlich viel Geld mit seinem Automaten verdienen. Wenn es zu schwer ist, wirft er vielleicht 20 Mark rein. Zur damaligen Zeit reden wir ja noch von Mark. Ist dann aber gefrustet und schmeißt nichts mehr rein und spielt vielleicht auch den nächsten Automaten nicht mehr. Und wenn wir jetzt diese zwei intrinsischen Grundlagen von Spielen haben, sie müssen Spaß machen und sie müssen sich gewinnen lassen. Und das beobachten wir bis heute, da kommen wir gleich noch zu. Wenn wir die als Grundlage nehmen und uns fragen, gilt das auch für andere Medien? Nehmen wir einen Film, nehmen wir Schindlers Liste. Über Schindlers Liste könnten wir lange und breit diskutieren. Wir könnten das auf der biografischen Ebene tun und uns die Vita von Steven Spielberg angucken. Wir könnten das auf der poststrukturalistischen Ebene machen und sagen, was sagt das Werk? Aber wird irgendjemand von uns argumentieren, Schindlers Liste macht Spaß? Wahrscheinlich nicht. Soll es Spaß machen? Auch das würden wir wahrscheinlich nicht argumentieren. Nehmen wir ein Beispiel aus der Literatur. Die Meinung habe ich vielleicht relativ exklusiv, aber es ist mein Vortrag. Wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts aus den USA ist von Jack Ketchum, The Girl Next Door. Da geht es grundsätzlich, es orientiert sich an einer wahren Begebenheit, um eine Familie und um die Nachbarschaftskinder, die ein junges Mädchen zu Tode foltern, auf grausamste Art und Weise. Und also Kinder foltern ein anderes Kind zu Tode. Und wie gesagt, basiert auf einer wahren, tatsächlich stattgefundenen Begebenheit. Und der Roman, wir könnten zum Beispiel auch American Psycho von Bret Easton Ellis nehmen, der geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Der macht keinen Spaß. Der macht sogar das Gegenteil. An vielen Stellen wird die explizite Gewaltdarstellung so sehr ins Obszöne gesteigert, dass es körperlichen Unwillen verursacht, das noch weiterzulesen. Man muss es weglesen. The Girl Next Door ist ein Roman, den ich zum Beispiel, wo ich echt aufpassen würde, wem ich den empfehle. Weil die Leute könnten zurückkommen und sagen, was hast du mir denn da empfohlen? Auch da würde niemand argumentieren, das macht Spaß. Und von gewinnen können, ich kann nicht gegen einen Roman gewinnen. Ich kann auch nicht gegen einen Film gewinnen. Gut, es gibt Filme, bei denen habe ich mich nachher wie der Sieger gefühlt, weil ich es 3 Stunden ausgehalten habe. Aber auch das steckt in diesen Medien intrinsisch nicht drin. Jetzt haben wir gerade von Glücksspiel geredet. Jetzt werfen wir einen ganz kurzen Blick. Was wir hier sehen, ist eine Lootbox aus Overwatch. Overwatch ist ein Shooter von Blizzard, der im Mai 2016 veröffentlicht wurde. Und in diesen Lootboxes stecken zufällige kosmetische Gegenstände. 2 Stück davon kosten $1,99. Man kann aber auch 50 für irgendwie $40 kaufen, wenn man das unbedingt möchte. Wie gesagt, da stecken kosmetische Gegenstände drin. Die machen für das eigentliche Spiel. Und das eigentliche Spiel ist ein Multiplayer-Shooter. So ein bisschen wie Team Fortress, falls Ihnen das was sagt. Für das eigentliche Spiel vollkommen irrelevant. Was wir hier haben, ist quasi ein Spiel im Spiel. Es macht Spaß. Ich kriege so eine Box oder ich kaufe mir so eine Box und ich fühle mich wie ein kleines Kind an Weihnachten. Oh, Geschenke, mal gucken, was drin ist. Und ich kann gewinnen, nämlich einen besonders seltenen Gegenstand. Zurück jetzt mal zu Barth und Foucault. Lässt sich auf so ein Spiel wie Overwatch tatsächlich noch anwenden, dass wir die Intention des Spiels von der Aussage des Spiels trennen können? Ich würde argumentieren, nee. Wenn wir sowas in einem Spiel haben, nur als Beispiel, dann lässt sich die Intention, nämlich die Intention dieses Spiels ist unter anderem, damit verdienen die Millionen, die Intention dieses Spiels ist unter anderem, diese Boxen zu verkaufen. Und jetzt kann ich nicht mehr hingehen, würde ich argumentieren, und nur noch das ganze Werk betrachten. Denn das Werk ist entstanden unter der Voraussetzung, dass wir am Ende solche Boxen verkaufen können. Und biografisch brauche ich an die ganze Sache auch nicht ranzugehen. Ich meine, wen nehme ich denn bei Blizzard und wessen Vita gucke ich mir denn an, um auf die Idee zu kommen, warum jemand Lootboxes macht? Das wird schwierig. Jetzt können Sie natürlich sagen, okay, Jetzt hast du dir auch wirklich ein schönes Beispiel rausgepickt mit den Lootboxes und mit einem Multiplayer-Shooter. Aber wir haben ja auch noch sehr viele andere Sorte Spiele, zum Beispiel storybasierte Spiele. Was ist mit denen? Gucken wir uns eins an. Spec Ops The Line. Spec Ops The Line ist aus 2012. Es ist ein Ego-Shooter, also einer von denen, die Tagesthemen verbieten wollten. Es ist von einem deutschen Studio, nämlich von Jager. Und es ist der Versuch, ein Antikriegsspiel zu machen. Und je nachdem, wen man jetzt zuhört, ist es ein mehr oder weniger gelungener Versuch. Ich gehöre eher zu den Leuten, die es ein bisschen skeptischer sehen. Andere halten es für eines der besten und wichtigsten Spiele aller Zeiten. Und dafür gibt es legitime Gründe. Das Spiel basiert auf Heart of Darkness, dem Roman von Joseph Conrad, der wiederum die Inspiration für Apocalypse Now war. Es geht also um die Schrecken des Krieges. Die Aussage von Spec Ops The Line auf der narrativen Ebene, und die ist relativ indiskutabel, also oder nicht zu diskutieren, so rum, nicht, dass man es falsch versteht, dass Krieg was Verwerfliches ist, dass Krieg Monster erschafft und dass Krieg das Schlimmste und das Schlechteste im Menschen hervorbringt. So ähnlich wie bei Apocalypse Now, am Ende, the horror, the horror. Und das funktioniert auch. In einer Szene zum Beispiel wird der Spieler dazu gezwungen, weißes Phosphor, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Napalm, damit Zivilisten zu ermorden. Und das Spiel konfrontiert einen auf der narrativen Ebene auch mit den Effekten seiner Tat, nämlich mit den toten Frauen, Kindern, mit den toten Zivilisten. Das Problem auf der Ebene, auf der wir uns das Ganze jetzt angucken, ist, während das Spiel brüllt, die narrative Ebene brüllt, Krieg ist schlimm, brüllt die Spielmechanik zurück, aber Krieg macht Spaß. Das Problem ist nämlich, oder wir müssen es auch gar kein Problem nennen, nennen wir es Phänomen. Das Phänomen ist nämlich, dass dieses Spec Ops The Line nur dann funktioniert, wenn die Spielmechanik Spaß macht. Wenn das ein vernünftiges Gunplay bietet, wenn ich ein gescheites Trefferfeedback von meinen Waffen bekomme, wenn das ganze einfache Ego-Shooter-Spielprinzip, das muss Spaß machen. Ansonsten kommt erst gar keiner an die Stelle, wo er zum Beispiel mit dem weißen Phosphor auf Zivilisten schießt und den Schrecken des Krieges vor Augen geführt wird. Dann hört er nach 5 Minuten wieder auf. Das Spiel muss Spaß machen. Und dann komme ich zu solchen Problemen wie hier bei Spec Ops The Line. Die Mechanik macht Spaß. Die Handlung sagt, was du hier machst, ist ganz grässlich. Auch da wieder, gehen wir mal zurück zu Barthes und Foucault. Können wir hier jetzt wirklich noch nur über eine narrative Ebene, können wir hier die Intention rausnehmen? Denn die Intention ist, das Spiel muss Spaß machen. Können wir die wirklich wegnehmen und uns das Ganze nur auf einer narrativen Ebene anschauen? Können, tun wir das selbstverständlich. Aber sehen wir dann das komplette Spiel? Anderes Beispiel. Das ist eine Szene aus Dragon Age Origins. Das ist ein Rollenspiel von 2009. Und hier sehen wir eine Figur, die heißt Leliana. Und Dragon Age ist ein relativ klassisches Rollenspiel von BioWare, das ist ein kanadisches Studio, in dem es, ich vereinfache das jetzt einfach für den Vortrag heute, in dem es darum geht, als Held die Welt zu retten. Und im Laufe dieser Weltenrettung sammelt man unterschiedliche Gefährten ein. Einer davon ist Leliana. Und mit diesen Gefährten kann man im Anschluss oder zwischen den einzelnen Quests, die man erledigt, kann man im Camp, das man mit der Party hat, kann man reden. Und Leliana ist eine Figur, die hatte so ein religiöses Erweckungserlebnis und ist jetzt der Meinung, dass der Erschaffer, also der Gott in dieser Spielwelt, sie ausgesandt hat, um dem Spieler zu helfen. Sie redet gern über schöne Klamotten und vor allem Schuhe. Gott, redet die Frau über Schuhe. Und sie hat dazu noch einen sehr aufgesetzten französischen Akzent. Das alles hat dafür gesorgt, dass ich Leliana ungefähr so sympathisch wie ein Presslufthammer fand, als ich das Spiel gespielt habe. Und das ist ja auch eigentlich völlig okay. Ich muss ja nicht jeden dieser Figuren und jeder dieser Gefährten in einem solchen Spiel mögen. Das Problem ist die Mechanik. Die Mechanik in diesem Spiel und wie bei vielen anderen BioWare-Spielen auch, bedeutet, es gibt ein System, das sich Gefährtenzuneigung nennt. Wenn ich Zuneigung bei meinen Gefährten sammle, in dem Fall bei Leliana, dann wird der Gefährte im Kampf besser. Und nicht nur das, ich schalte damit ab dem Erreichen eines bestimmten mechanischen Gefährtenlevel-Zuneigung, schalte ich neue Inhalte frei. Sie bekommt eine eigene Quest, die ich machen kann, an dessen Ende eine Belohnung steht, in Form von Gegenständen, in Form von Gold, in Form von Erfahrungspunkten, die wiederum meine Figur besser macht. Was ist der Effekt davon? Der Effekt davon ist eben nicht, dass ich Liliana, seitdem sie das erste Mal über Schuhe erzählt, sage, tut mir leid, das interessiert mich überhaupt nicht, sondern dass ich davor stand und, oh, erzähl mir mehr von Schuhen. Ich will alles von dir wissen, was du jemals von Schuhen, und erzähl mir über die Klamotten und so weiter noch. Erzähl mir alles. Weil dadurch hat mein Gefährten Zuneigung im Rahmen der Mechanik, der Spielmechanik, gesammelt. Was bedeutet, im Kontext dieser Spielwelt waren wir am Ende die besten Kumpels. Liliana und ich, mein Gott, wir waren so. Also, das Problem war lediglich, dass es alles gelogen und erstunken und erlogen von meiner Seite aus war. Jetzt kommen wir zu Ayn Rand. Ich hatte ja vorher schon mal gesagt, merken Sie sich bestenfalls den Namen. Den Rest erkläre ich jetzt ein bisschen. Und zwar, Ayn Rand ist eine russisch-amerikanische Schriftstellerin und Philosophin. Sie ist bekannt für Romane wie The Fountainhead und vor allen Dingen für Atlas Shrugged von 1958. Sie gilt als Begründerin der Philosophie des Objektivismus. Die kritische Rezeption, was Ayn Rand betrifft, sowohl auf literaturwissenschaftlicher Seite als auch auf philosophischer Seite, ist überwiegend ablehnend. Sie wird auch größtenteils hauptsächlich in den Vereinigten Staaten rezipiert. In Europa eher ein Randphänomen. Interessant in unserem Kontext hier, oder vielleicht um es kurz zu erklären, die Gründe, warum Ayn Rand auch gerade auf philosophischer Hinsicht von vielen Philosophiewissenschaftlern nicht sonderlich ernst genommen wird, hängt zum Beispiel damit zusammen, dass sie eine vergleichsweise einfache Metaphysik aus drei sehr fundamentalen Axiomen mit sehr, sehr vielen Setzungen hat. Sie behauptet zum Beispiel in ihrer Metaphysik, Existenz existiert. Und da gibt es jetzt durchaus Philosophen, die halt sagen, ein bisschen mehr müsste da schon rumkommen. Und im Zentrum vom Objektivismus, und auch das, ich halte es ein bisschen einfacher, damit das hier keine Vorlesung zum Thema Objektivismus wird, im Zentrum der Epistemologie, also der Wissensgewinnung des Objektivismus, steht bei Ayn Rand der Verstand und die Fähigkeit zur Rationalität. Und das führt letztlich, und das ist der Teil, der für den Vortrag hier relevant ist, führt das zur sogenannten Ethik des rationalen Egoismus. Und diese Ethik bedeutet, der Einzelne soll der Nutznießer seines Handelns sein. Das eigene Leben gilt bei Ayn Rand als das höchste Gut und die Rationalität als die höchste Tugend. Emotionen können durchaus nützlich sein, bieten aber keine Handlungsmaxime. Also kategorische, absolute Objektivisten würden zum Beispiel eine Motivation wie Mitleid oder überhaupt altruistisches Handeln ablehnen, weil sie basiert auf Emotionen und nicht mehr auf Rationalität und auf Vernunft. Man muss das übrigens trennen. Das wird gerne mal ein bisschen durcheinander geworfen, zum Beispiel vom klassischen Hedonismus. Der Hedonismus, der sagt, gut ist alles, was mir im nächsten Moment positive Gefühle beschert. Das sagt Ayn Rand nicht. Gut ist bei Ayn Rand alles, was auf Basis von rationalem Handeln das Leben des Individuums fördert. Man könnte also auch von einem radikalen Individualismus sprechen. Und jetzt gibt es ein Spiel, das sich genau damit beschäftigt. Mit Ayn Rand und dem Objektivismus. Und zwar geht es um Bioshock. Und Bioshock ist ein Spiel von 2007. Es ist eine Mischung aus Shooter mit Rollenspiel-Anleihen und Rollenspielelementen. Es ist ein sehr storylastiges Spiel. Das Szenario, in dem es geht, das Spiel spielt in einer Unterwasserwelt, in einer Unterwasserstadt, die eine objektivistische Utopie oder als objektivistische Utopie geplant war, die sich aber dann herausstellt, wenn der Spieler in diese Welt hineinkommt, als Dystopie. Und der Anführer dieser Stadt oder dieser ganzen Bewegung heißt Andrew Ryan. Auch da sieht man schon die Parallelen Andrew Ryan, Ayn Rand, also allein die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Namen. Sieht man schon, wo das hinführte. Und das Spiel hat eine ganz interessante Mechanik. Nämlich, die sieht man hier. Es gibt die sogenannten Little Sisters. Und die Little Sisters sind im Kontext der Spielhandlung kleine Mädchen, die als Träger einer Substanz namens Adam dienen. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Story des Spiels reingehen. Es reicht, wenn Sie wissen, dass dieses Adam nicht nur im Kontext der Handlung eine wichtige Rolle spielt, sondern auch im Kontext der Spielmechanik. Denn dieses Adam brauche ich als Spieler, um meine Figur zu verbessern, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Und das Spiel stellt mich bei den Little Sisters, im Spielverlauf begegnet man mehreren davon, vor die Wahl. Soll ich die ernten, so heißt es im Spiel, dabei bringe ich sie um, aber ich ernte sozusagen das Adam aus ihnen raus, oder rette und erlöse ich sie und bekomme kein Adam. Und das ist auf mehreren Ebenen eine ganz interessante Mechanik. Nämlich, weil es tatsächlich diese objektivistische Ideologie benutzt und mich vor die Wahl stellt, will ich mich der anschließen oder der unterwerfen und tatsächlich egoistisch handeln und diese Little Sisters ernten, weil es meinem Leben und meinem, weil es meinem Leben gut tut, oder rette und erlöse ich sie und handle altruistisch und verweigere mich dieser objektivistischen Sichtweise. Das Problem ist bloß, oder das Phänomen wieder, dieser vermeintliche Altruismus ist keiner. Denn wenn ich die Little Sisters rette oder erlöse, dann bekomme ich nach einer gewissen Anzahl dieser Little Sisters ein Geschenk als Spieler. Das heißt, das Spiel schenkt mir dann, im Rahmen der Story natürlich erklärt, Sie ahnen es schon, das Adam, was ich nicht bekommen habe, dadurch, weil ich sie nicht geerntet habe. Das heißt, spätestens wenn ich diese kleine Mechanik weiß, nämlich nach den ersten 2 oder 3 Little Sisters, dann wird dieser vermeintliche Altruismus zur strategischen Entscheidung. Dann stehe ich nämlich da und überlege mir, wenn ich das Adam doch tatsächlich, wenn ich das so oder so kriege, wie rum ist es mir dann lieber? Ist es klüger, das sofort zu nehmen, dann kann ich die ernten, oder ist es klüger, darauf zu warten? Weil am Ende kriege ich zwar, wenn ich sie rette oder erlöse, marginal weniger dieser Ressource, aber ich kriege noch Geschenke dazu. Also ist da auch wieder die strategische Frage, nehme ich lieber ein bisschen weniger von dem und dafür die Geschenke, bessere Waffen zum Beispiel, oder nehme ich lieber das Adam gleich am Anfang und steigere so schnell wie möglich meine Fähigkeiten? Altruistisch ist die Handlung ab da überhaupt nicht mehr, sondern sie ist, und das finde ich das Paradox oder vielleicht die Ironie an einem Spiel, das eigentlich aussagen will, wie schrecklich die Folgen sind, wenn man diesen Objektivismus in die Tat umsetzt, und da wäre ich übrigens ebenfalls d'accord mit, will jetzt hier um Gottes Willen den Objektivismus nicht in irgendeiner Form als eine besonders tolle Ideologie darstellen. Aber die Ironie ist, dass ausgerechnet dieses Spiel genau den Spieler an einen Punkt bringt, wo er genau so denkt, nämlich nach dem rationalen Egoismus, den Ayn Rand propagiert. Und warum ist das so? Weil sich in dieser Hinsicht das Spiel, und da kommen wir wieder an den Punkt, wo wir vorher waren, dem Primat des Spaßes unterwerfen muss. Das Spiel muss Spaß machen. Denn wenn es keinen Spaß macht, funktioniert es nicht. Dann kommen wir nie an den Punkt, dass man am Ende gegen diesen Andrew Ryan kämpft und so weiter und so fort. Dann hört der Spieler vorher auf, wenn es keinen Spaß macht. Aber ihm macht es keinen Spaß, wenn die eine Entscheidung, die er trifft, wenn er jetzt zum Beispiel sich entscheidet, die Little Sisters alle zu retten, und er wird dafür nicht belohnt. Dann bekommt er von der Spielmechanik sein Leckerli nicht. Und dann wird er irgendwann frustriert. Und dann kriegt er vielleicht raus, was weiß ich, mein Freund, oder er liest irgendwo online, oder mein Kumpel hat das andersrum gespielt und der wurde dafür belohnt. Das ist frustrierend. Das ist schlechte. Wir würden sprechen, als Spielekritiker, würden wir dann von schlechter Spielmechanik reden. Wir würden sagen, das nimmt ja nur einen Weg, es liefert 2 Möglichkeiten und nur ein Weg wird belohnt. Wäre schlechte Spielmechanik. Würde weniger Spaß machen. Und jetzt gibt es im Rahmen von Bioshock, das ist ganz interessant, wird vielleicht der eine oder andere von Ihnen wissen, eine Diskussion, oder die gab es damals, zu einem Sachverhalt, der nennt sich ludonarrative Dissonanz. Und ludonarrative Dissonanz bedeutet, also Ludo, das Spiel, und ludonarrative Dissonanz, also die Dissonanz zwischen Spiel und Narration. Und die hat ein amerikanischer Blogger, Bioshock hat diesen Begriff geprägt, namens Clint Hocking. Der hat nämlich gesagt, Bioshock bietet mir zwar auf dieser mechanischen Ebene, wie ich es gerade skizziert habe, die Option an, sowohl objektivistisch als auch altruistisch zu spielen. Ich habe gerade argumentiert, dass ich glaube, dass dieser Altruismus gar keiner ist, aber es bietet, sagt Clint Hocking, und da hat er vollkommen recht, es bietet auf der Story-Ebene diese Wahl nicht. Die Story von Bioshock lässt mich ausschließlich gegen den Objektivismus kämpfen. Und deswegen, wenn ich jetzt hingehe, sagt er, und diese Little Sisters konsequent ernte, mich der objektivistischen Ideologie unterwerfe, ergibt es überhaupt keinen Sinn, dass ich an anderer Stelle alles dafür tue, nämlich auf Story-Ebene, um diese objektivistische Ideologie niederzuringen. Und da kommt, wie gesagt, der Begriff der ludonarrativen Dissonanz her. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Beispiele, also Spiele.
An der Stelle kam eine Wortmeldung aus dem Publikum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich habe mich dazu entschlossen, nicht rumzulaufen und die Leute zu fragen, ob sie die Freigabe mir erteilen, dass ich die, ihre Stimme mit aufnehmen darf. Stattdessen habe ich mich entschlossen, sie einfach rauszuschneiden. Ihr hört also jetzt den zweiten Teil des Vortrages mit Jochen Gebauer.
Nämlich das Lara Croft-Beispiel, wo Lara Croft in relativ am Anfang, nach so einer halben bis Stunde, ihren ersten Mord begeht oder begehen muss, weil der Mann sie angreift und, glaube ich, sogar vergewaltigen möchte und in eine tiefe Sinnkrise gestürzt wird in einer Zwischensequenz. Sie fängt an zu weinen, sie ist verzweifelt, weil sie gerade jemanden umgebracht hat und 5 Minuten später rennt sie metzelnd und schießend durch den nächsten Level und hat überhaupt kein Problem damit, dass sie gerade 50 Leute umgebracht hat. Das wäre zum Beispiel ein anderes klassisches Beispiel für so eine ludonarrative Dissonanz. Das Spiel passt nicht zu dem, was die Geschichte erzählt. Und dieses Phänomen sehen wir relativ häufig. Wir sehen es, kann man argumentieren, auch immer häufiger, je storylastiger moderne Spiele werden. Und ich würde argumentieren, dass dieses Phänomen sicherlich existiert, der ludonarrativen Dissonanz. Aber dass das nicht das fundamentale Problem ist oder das fundamentale Phänomen. Ich will jetzt Spielen gar kein Problem attestieren, das ist ein Phänomen des Mediums, sondern lediglich ein Symptom ist. Weil egal wie gut die Story-Autoren schreiben, sie werden um einen Punkt nicht umhinkommen und das bringt mich so langsam zum Ausklingen meines heutigen Vortrags zu einer noch provokanteren These als die vorhin. Aber ohne macht's ja keinen Spaß. Nämlich, Spiele bedingen den rationalen Egoismus des Spielers. Im Gegensatz zu vergleichbaren Medien und Kunstformen können sie andere Ideale nur bedingt abbilden. Kennt denn jemand von Ihnen? Kennen Sie ein Spiel, das tatsächlich altruistisches Handeln erlaubt? Und denken Sie nach, kennen Sie ein Spiel, in dem die vermeintlich altruistische Tat nicht in Wahrheit eine rationale strategische Überlegung ist? Eins. Und auch da, bevor jetzt jemand sagt, ja, also ich meine, dann kann man ja immer über Altruismus diskutieren, auch in der Realität. Natürlich kann man das. So weit müssen wir nicht gehen. Wenn ich jetzt einem Bettler 5 Mark gebe oder 5 Euro gebe, dann tue ich das wahrscheinlich auch deswegen, weil mich diese Geste dafür sorgt, dass ich mich gut fühle. Aber das tue ich im Spiel nicht. Im Spiel, nennen Sie mir ein Spiel, in dem ich keine rationale strategische Überlegung zugute halte. Weil wenn ich dem Bettler auf der Straße 5 Euro gebe, dann tue ich das nicht mit der Maßgabe, dass hinter der nächsten Ecke jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, oh, du hast dem Bettler 5 Mark gegeben, hier hast du 10. Das ist aber das, was Spiele machen. Und das ist das Interessante. Nehmen Sie eine typische Rollenspielquest. Der Bauer, dessen Vieh von Wölfen gerissen wird. Dem helfen Sie nicht, weil Sie Mitleid mit dem haben. Dem helfen Sie, weil es Gold, Erfahrungspunkte und Beute gibt. Oder nehmen wir ein anderes Spielebeispiel. Nehmen wir zum Beispiel Fallout 3. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Das spielt in einem postapokalyptischen Ödland. Und was ich dort machen kann, ich kann Bettlern Wasser geben, was im Kontext der Spielwelt ein sehr rares Gut ist. Und die Bettler bedanken sich, die haben natürlich kein Geld, was sie mir dafür geben können, die Bettler bedanken sich, oder das Spiel bedankt sich auf der mechanischen Ebene, indem ich Karma bekomme. Karma ist eine mechanische Spielwährung innerhalb dieses Spiels. Wenn ich bestimmte Aktionen machen möchte, wie zum Beispiel einen Gefährten anheuern, der ein hohes Karma voraussetzt, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich dieses Karma bekomme. Also drücke ich allen Bettlern in dieser Spielwelt so viel Wasser in die Hand, wie sie nur tragen können. Dann habe ich mein Karma bekommen. Altruistisch ist daran nichts. Ich habe denen nicht geholfen, weil ich mit denen Mitleid hatte oder weil mich ihr Schicksal interessiert hat. Die haben ja nicht mal einen Namen im Kontext der Spielwelt. Die heißen, glaube ich, Wastelander oder so. Also so einen generischen Namen. Das Spiel gibt sich da auch gar keine Mühe. Die dienen nur dafür, dass ich unter dem Deckmantel des Altruismus eine rationale, strategische Entscheidung treffen kann. Und zwar eine egoistische. Erfolgreich Spiele, im Sinne von, die leiden nicht so unter dieser narrativen Dissonanz, sind übrigens die Spiele, bei denen dieser rationale Egoismus im Vordergrund steht. Das geht so ein bisschen auf das, was vorhin kam. Aktuelles Beispiel wäre zum Beispiel Tourney, ein Rollenspiel von Obsidian, bei dem es darum geht, dass man den Handlanger eines bösen Tyrannen spielt. Und das Spiel funktioniert auf Ebenen, auf denen viele andere, wo man jetzt den klassischen Helden spielt, wesentlich besser, weil im Kontext der Spielwelt, im Kontext der Spielfigur, die man besitzt, es total logisch ist, dass man sich rational egoistisch verhält. Und deswegen merkt man, je nachdem, wie man das Spiel spielt, das lässt mehrere Optionen offen, sind das zum Beispiel diese Spiele. Häufig sind es auch Spiele, in denen man den vermeintlich Bösen spielt, die auf der Ebene besser funktionieren. Und das ist meines Erachtens nach zumindest ein absolut relevanter Unterschied zu anderen Medien, zu Filmen und, oder zu Literatur. Die können das. Die können problemlos altruistisches Handeln abbilden und sie tun das auch dauernd. Oder andere Ideale als jetzt rationale, strategische, egoistische Entscheidungen. Denken Sie zum Beispiel, nehmen wir ein ganz plakatives, bekanntes Beispiel, nehmen wir den Herr der Ringe, Frodos selbstaufopferungsvolles Reise nach Mordor mit dem Ring, der sich eigentlich oder vorgeblich selbst opfert, um das komplette Land zu retten. Das können Sie in einem Spiel nicht abbilden. Oder zumindest bislang haben Spiele noch nicht geschafft, das abzubilden, weil sie der Intention des Spielspaßes sich unterwerfen müssen, wäre mein Argument. Und das haben sie, zum Beispiel die klassische Heldengeschichte, die ja auch bei vielen Spielen, ob das jetzt im Fantasy-Bereich ist oder wo auch immer, bei Film und Literatur funktioniert das einwandfrei. Bei den Spielen ist diese klassische Heldengeschichte, wo immer dieses Motiv der Selbstaufopferung in der Rolle spielt. Ich opfere mich für das Wohl aller. Das haben sie auch bei Fallout 3, das haben sie auch bei Witcher, was vorhin erwähnt wurde. Aber die Entscheidungen, die ich auf moralischer Ebene als Spieler in diesen Spielen treffe, sind immer, was bringt mir am meisten. Und deswegen sollten wir uns vielleicht nicht fragen, was Spiele mit anderen oder nicht dauernd fragen, warum Spiele da nicht sind wie Romane, warum Spiele dort nicht sind wie Filme, was sie davon dies oder jenem unterscheidet. Sondern wir sollten uns vielleicht im ersten Schritt fragen, was sind Spiele überhaupt? Was ist das Wesen der Spiele? Wie funktionieren die fundamental? Und dafür sollten wir vielleicht oder müssen wir neue Methoden der Kritik entwickeln. Wir müssen uns zum Beispiel so ein Phänomen, was sich gerade mit dem Egoismus in Spielen, darüber kann man sicherlich diskutieren. Aber wie nähern wir uns dem Ganzen? Weil, wie wir vorhin gesehen haben oder wie wir hoffentlich gesehen haben, reichen da die Methoden aus anderen Fachbereichen nicht immer aus. Denn die sind dafür nicht gemacht. Die sind für eine Ebene gemacht, aber nicht mehr für die andere. Und dann können wir uns vielleicht auch dem Medium mehr als nur nähern. Und ich will Ihnen zum Abschluss noch ein Beispiel nennen. Der Protagonist. Wer ist im Spiel der Protagonist? Wenn wir über einen Roman reden, ist das klar. Wenn wir über einen Film reden, ist das klar. Wo kommt das Wort Protagonist her? Das kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet der Haupthandelnde. Wer ist denn der Haupthandelnde in dem Spiel? Ist das der Spieler oder die Figur auf dem Spiel, auf dem Bildschirm? Früher war das einfacher, als Spiele noch an dieser Automatenzeit waren. Da hat man von dem Avatar geredet, der Avatar, der sozusagen die verlängerte Hand des Spielers ist. Aber heute gibt es vielfach, je storylastiger Spiele werden, diese Avatare kaum noch. Sondern es handeln zwei Personen. Es handelt einmal der Spieler in der Zeit, wo er die Kontrolle über das Spiel hat. Und dann handeln aber auch vielfach die Figur, die er steuert, zum Beispiel in Zwischensequenzen. Wenn die etwas tut oder wenn die etwas sagt, worauf der Spieler keinen Einfluss hat. Wer ist jetzt die handelnde Person? Das heißt, dafür haben wir noch nicht mal ein Wort. Zumindest wäre mir keins bekannt. Und auch da bin ich der Meinung, müssen wir uns, wenn wir uns dem Medium nähern, nicht nur nähern wollen, sondern wenn wir das Medium irgendwann auch so verstehen und so analysieren wollen, wie wir das bei Filmen tun, wie wir das bei Literatur tun und so weiter, dann müssen wir eine neue Methodik der Kritik am Medium Spiel entwickeln. Und damit bin ich fertig.
Das war Jochen Gebauer mit seinem Vortrag Games-Journalismus – kaum zu fassen. Warum sich Spiele der Kritik entziehen an der Universität Kassel. Vielen Dank an den Aster, der die Veranstaltung überhaupt erst möglich gemacht hat, an Michael Schulze von Glasser für das Titelbild auf pixeldiskurs.de und natürlich an Jochen Gebauer für die anregenden Gedanken. Und, liebe Leute da draußen, an euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Abonniert und bewertet uns, das hilft uns immer. Liked unsere Facebook-Seite, folgt uns auf Twitter, @pixeldiskurs, @stefansimond, @tobiasklöß. Lasst uns Kommentare und Feedback da, immer an simond@pixeldiskurs.de und bis nächste Woche.